Ich lese aus 1. Petrus 3, ab Vers 1. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder das Anziehen von prächtigen Gewändern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst.
Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden.
Yes, vielen Dank ihr zwei fürs Vorlesen. Einen schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Mein Name ist Jochen, für die, die mich nicht kennen. Und wir sind mitten in unserer Predigtreihe zum 1. Petrusbrief. Und dieser Brief, der ist vielleicht so relevant für uns als Christen im Westen wie seit den ersten Jahrhunderten nach Christus nicht mehr. Denn wir befinden uns, das habt ihr schon gehört, gerade wenn ihr in den letzten Wochen dabei wart, in einem Übergang in eine nachchristliche Zeit. Ja? Über 50% der Menschen in Deutschland sind nicht mehr Mitglied in einer der großen Kirchen. Und immer mehr Menschen in unserem Umfeld haben wenig bis gar keine Berührungspunkte mit den Inhalten des christlichen Glaubens. Und deswegen auch wenig Verständnis dafür, was wir als Christen glauben. Und gerade bei dem Text, den wir uns heute anschauen, denke ich, ist jedem klar, dass das in unserer Gesellschaft auf wenig Verständnis stößt. Und vielleicht sitzt du heute hier und bist selber noch gar nicht so mit Jesus unterwegs und fragst dich, wenn du diesen Text hörst, wie kann man denn sowas im 21. Jahrhundert noch glauben? Das ist doch völlig rückständig, reaktionär und was auch immer Menschen da noch für Begriffe zu finden würden. Vielleicht bist du aber auch Christ und sagst, ich struggle trotzdem mit dem Thema, weil ich mich frage, hey, wie geht denn das in der Praxis überhaupt? Warum hat Gott sich das so gedacht? Ja, wie soll ich das umsetzen? Wie kann ich das leben, wenn alle in der Gesellschaft um mich herum eigentlich das anders denken? Und das kann ich gut verstehen, weil das wirklich eine andere Kultur ist als das, was wir in unserem Umfeld finden. Und wenn du das denkst, dann lade ich dich trotzdem ein, nicht abzuschalten, sondern noch kurz zu warten und dann nochmal zu überlegen, ist es nicht vielleicht doch ganz cool, ein bisschen zuzuhören? Denn ich bin überzeugt, dass die Bibel zwar alt, aber nicht veraltet ist und dass die Prinzipien Gottes für unser Leben auch heute im 21. Jahrhundert noch total segensreich und hörenswert sind. Wenn du am Ende sagst, das ist nicht der Fall, dann kannst du zumindest besser dagegen argumentieren. Ich habe euch nämlich am Anfang ein Zitat mitgebracht. Und zwar von Celsus, das war ein nichtchristlicher Philosoph und Polemiker im 2. Jahrhundert nach Christus und er hatte das Anliegen zu zeigen, dass der christliche Glaube Quatsch ist. Und er hat dann gesagt, Christen beweisen, dass sie nur die Verrückten, Unehrenhaften und Dummen überzeugen wollen und können, nur Sklaven, Frauen und kleine Kinder. Ist ein krasses Zitat und ich bin voll dabei, wenn die Menschen unserer Zeit sagen, zu sowas wollen wir nicht zurück. Absolut. Krasse Sache, die er da gesagt hat, aber das passte, und das ist das Erste, was dieses Zitat zeigt, es passt zu dem, wie manche Menschen und wie auch Intellektuelle Nichtchristen in der Zeit über Frauen dachten und auch über Sklaven und kleine Kinder offensichtlich. Das Zweite und das viel Wichtigere ist aber, dass dieses Zitat exemplarisch dafür steht, dass gerade in den ersten Jahrhunderten nach Christus der christliche Glaube für die Frauen in der damaligen Zeit super anziehend war. Ja, dass gerade die Unterdrückten, die Kleinen, ja, die Benachteiligten in dem Glauben an Jesus einen Wert bekamen, den die Welt ihnen vorenthalten hat. Der amerikanische Soziologe Rodney Stark schätzt, dass im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung damals im Römischen Reich die Frauen in der christlichen Gemeinde weit in der Überzahl waren. Ja, und das passt auch zu unserem Text, den wir gleich lesen, das werden wir gleich noch sehen. Und ich bin überzeugt, Jesus Christus der Gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit und seine Prinzipien sind auch heute genauso segensreich, unter anderem eben für Frauen, aber auch für Männer wie damals, denn Auch heute gibt Jesus denen, die ausgestoßen sind, denen, die klein sind und die sich als wertlos empfinden, den Wert, den die Welt ihnen vorenthält. Deswegen möchte ich dich ermutigen, auch wenn vielleicht manche Gedanken aus dem Text dir fremd sind, dich darauf einzulassen und zu schauen, vielleicht sind Gottes Prinzipien doch echt segensreich für mein Leben. Und heute werden wir ein göttliches Prinzip kennenlernen. Das zieht sich auch bis in die nächste Woche durch und das ist das Prinzip der Ordnung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin ordnungsliebend. Ich mag es, wenn ich weiß, wo ich Dinge im Haus finde. Das Problem ist, ich bin nicht so sehr ordnungsschaffend. Ja, sehr zum Leidwesen meiner Frau. Wir arbeiten da dran. Schon ein bisschen länger und es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Das Gute ist, dass Gott beides ist. Gott sagt mal von sich selbst, er ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Er liebt Ordnung, weil Ordnung in Beziehungen zum Frieden führt, zu gesegneten, zu liebevollen Beziehungen. Ja, und er liebt nicht nur Ordnung, sondern er schafft sie auch. Er möchte Ordnung schaffen im Chaos unseres Lebens. Und es ist egal, ob du heute hier sitzt und verheiratet bist und sagst, ja, das Thema ist vielleicht voll relevant für mich, oder ob du sagst, nee, verheiratet bin ich gerade nicht, was hat das heute mit mir zu tun? Gott stellt jeden von uns in Ordnungen in seinem Leben. Egal ob in der Ehe, egal ob du Eltern hast oder Kinder hast, ob du Arbeitnehmer bist oder Arbeitgeber oder ob du als Teil dieses Staates unter einer Regierung stehst. Gott hat diese Ordnungen installiert, damit wir ein friedensvolles Leben führen. Und viele von dem Prinzip, das wir uns heute anschauen werden, können wir auf einige Bereiche in unserem Leben übertragen. Petrus beschreibt in 1. Petrus 2, das schauen wir uns nächste Woche an, die Ordnung im Staat und die Ordnung in der Arbeitswelt sozusagen und kommt dann in Kapitel 3 zur Ehe und schreibt dann die Verse, die wir jetzt zusammen lesen. Ihr könnt gerne die Bibel aufschlagen, wenn ihr eine dabei habt. Wir werden bei diesen Versen bleiben und auch einiges da drin erarbeiten. Deswegen könnt ihr da auch gerne bleiben. Petrus schreibt ab 1. Petrus 3, Vers 1. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Lebenswandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Ehrfurcht reinen Lebenswandel angeschaut haben. Vers 6. So wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ebenso ihr Männer, wohnt verständnisvoll mit ihnen zusammen als dem Schwächeren, den weiblichen Gefäß und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das sind die Verse, die den Rahmen bilden für unser Prinzip heute. Und die erste Vorbemerkung, die wichtig ist, ist, dass ihr seht, in Vers 1 und Vers 7 gibt es ein Ebenso. Das bezieht sich auf die Ordnung, die Petrus vorher eingeführt hat. Und das Wichtige ist, dass er die Frauen und die Männer getrennt voneinander anspricht und ihnen auch unterschiedliche Dinge sagt. Das ist die erste Message für heute. Männer sind anders, Frauen auch. Ja? Gott hat uns auf der einen Seite als Mann und Frau geschaffen, den Menschen als Mann und Frau, steht ganz am Anfang der Bibel. Und er hat die Frau aus dem Mann geschaffen, also Eva aus Adam. Das heißt, wir haben die gleiche Substanz, er hat den gleichen genetischen Code verwendet, wir sind das gleiche Wesen, ja, und wir haben die gleiche Kernberufung für unser Leben. Jeder von euch, egal ob du Mann bist, ob du Frau bist, jeder von euch ist berufen, mit Gott zu leben, mit dem Schöpfer des Universums, der dich liebevoll gestaltet hat, der dich unendlich liebt und nicht nur in diesem Leben, sondern auch in Ewigkeit. Das ist die Berufung für jeden von uns und du kannst in dieser Berufung leben und sagst, ja, das möchte ich, das ist richtig, richtig toll, oder du kannst das wegwerfen und das Leben an dieser Berufung vorbeileben und sagen, nee, das möchte ich nicht. Aber dann wirst du das nicht nur in diesem Leben nicht tun, sondern auch in der Ewigkeit. Das ist die Berufung, die jeder von uns hat. Gleichzeitig hat Gott Männer und Frauen bewusst unterschiedlich geschaffen. Ja? Manche sagen gleichwertig, aber nicht gleichartig. Es gibt Unterschiede und jeder von uns, der entweder in der Ehe ist oder regelmäßig Kontakt mit anderen Menschen hat, was wahrscheinlich auf alle zutrifft, der wird das merken, Männer und Frauen sind doch immer wieder unterschiedlich. Ja, wir sind ja schon untereinander sehr unterschiedlich und dann gibt es da nochmal ganz andere Eigenschaften, die uns unterscheiden. Das wird gerade irgendwie viel deutlich in dieser ganzen Diskussion um die Olympicsiegerin im Boxen. Also Männer und Frauen haben doch immer wieder einige Unterschiede, sowohl physiologisch als auch von unserer Art her, aber auch, wie Petrus hier schreibt, in unserem Aufgabenschwerpunkt, ja, in unserem Aufgabenschwerpunkt und auch in unseren Herausforderungen. Ja, das, was die Sünde mit uns Menschen macht, ist manchmal in den Details, in den Facetten unterschiedlich, je nachdem, ob du als Mann oder als Frau lebst. Der Grund, warum Gott das so gemacht hat, das Ziel ist Komplementarität. Gott hat uns geschaffen, damit wir als unterschiedliche Menschen als eine Einheit leben, damit Mann und Frau zusammen eins sind in ihrer Unterschiedlichkeit, wie zwei Puzzleteile, die zusammen eins werden. Ja? Männer und Frauen ergänzen einander in ihrer Unterschiedlichkeit. Das ist Einheit in Vielfalt und das gilt nicht nur für die Ehe, sondern das gilt auch für die Gemeinde. Ja, Gott hat uns als Christen ganz unterschiedliche Begabungen gegeben, jedem von euch, damit wir einander dienen, damit unsere Unterschiedlichkeiten uns ergänzen. Einheit in Vielfalt. Das ist das Optimum. Das Problem ist, in der Realität und in der Praxis führt Unterschiedlichkeit nicht immer nur zu Einheit, sondern oft auch zu Konflikten und zu Reibungen. Ja? Das merken wir immer wieder, wenn Menschen anders sind als wir, dann haben wir Schwierigkeiten, sie zu verstehen und damit gut klarzukommen. Sandra und ich haben das auch erlebt, gerade vor unserer Ehe, am Anfang unserer Beziehungen, zum Beispiel im Umgang mit Finanzen. Ja? Wir haben ziemlich schnell gemerkt, wir ticken da unterschiedlich. Sandra fand mich geizig, ich fand mich sparsam und andersrum. Und das hat zu einigen Streitpunkten geführt, wo echt Unverständnis da war. Hä, wie denkst du eigentlich? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und inzwischen sind diese Unterschiedlichkeiten aber zu einer totalen Stärke geworden. Wir haben gelernt, dass die Stärken des anderen, dass die Unterschiedlichkeiten des anderen unseren Mangel ausfüllen. Ja, ich freue mich inzwischen über Sandras Freude an spontaner Großzügigkeit, auch wenn sie mich herausfordert und mich aber gerade aus meiner Routine rausreißt. Und sie ist dankbar dafür, dass ich immer möglichst versuche, den Überblick zu behalten. Das ist aber ein krasser Schritt. Ja, es ist ein krasser Schritt, an diesen Punkt zu kommen. Die Andersartigkeit meines Gegenübers ist eine Stärke, die meinen Mangel ausfüllt. Dafür muss ich mir eingestehen, ich habe Mängel. Und die kann ich alleine nicht füllen. Das muss Gott in meinem Leben tun. Und manchmal tut er das durch meinen Ehepartner. Das ist ein Stolzproblem, das einzugestehen. Aber es ist ein totaler Wert, um dorthin zu kommen, dass wir uns ergänzen, unsere Unterschiedlichkeit. Und deswegen, nach diesem Grundprinzip, führt Petrus jetzt diese Ordnung ein. Und die Ordnung ist sozusagen zwischen diesen zwei Polen aufgeteilt. Er sagt in Vers 1, ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter. Und er sagt in Vers 7, ebenso ihr Männer, wohnt verständnisvoll mit ihnen zusammen und gebt ihnen Ehre. Das Grundprinzip ist relativ simpel. Der Mann bekommt die Verantwortung von Gott, liebevoll die Frau zu leiten, wie das mit dem zusammenpasst, was da steht, dazu kommen wir gleich. Die Frau bekommt die Verantwortung, es ist auch eine Verantwortung, sich dem Mann vertrauensvoll unterzuordnen. Das ist das Grundprinzip, so weit, so simpel. Und dieses Prinzip lässt sich übertragen auf jeden Bereich, auf die Arbeitswelt, auf die Regierung und Bevölkerung, auf Gemeinde. Ja, auf jeden dieser Bereich gibt es einen, der leitet und es gibt einen, der sich leiten lässt, Regierung leitet, Bevölkerung lässt sich leiten. Dazu nächste Woche mehr. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, okay, da sind zwei Menschen und die bekommen jetzt diese Aufgabe von Gott. Wer muss denn anfangen? Ja, wer muss denn jetzt starten? Irgendwer muss ja loslegen. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ihr könnt ja mal kurz überlegen, okay, was denkt ihr, wer muss anfangen, damit das auch funktioniert, damit dieser Kreislauf auch ins Laufen kommt? Ja, wer ist dafür, dass die Männer anfangen müssen? Wer ist dafür, dass die Frauen anfangen müssen? Okay, ihr habt es verstanden, ist eine Fangfrage. Ja, du musst anfangen. Ich muss anfangen. Bei mir und bei dir fängt es an. Gott hat dich persönlich, Gott hat mich persönlich dazu berufen, mit ihm und für ihn zu leben und meinem Nächsten zu dienen. Gott lieben, den Nächsten lieben und das ist in der Ehe eben mein Ehepartner. Bei dir persönlich fängt es an, dich möchte er gebrauchen. Nicht bei deinem Sitznachbarn, nicht bei dem Ehepartner, sondern bei dir. Denn das Krasse ist, wenn Petrus das hier schreibt, dann schreibt er nicht, ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, aber nur, wenn sie sich einmal in der Woche für ein visionäres Gespräch mit euch Zeit nehmen, wo ihr eure Emotionen rauslassen könnt. Als Beispiel, Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Vielleicht wollt ihr das ja auch gar nicht. Er sagt nicht, ihr Männer wohnt verständnisvoll und liebevoll mit euren Frauen zusammen, aber nur, wenn sie auch genau das tun, was ihr sagt und euch niemals eine abweichende Meinung sagen. Ja, das sagt er nicht, sondern Petrus gibt dir diesen Auftrag und Gott durch ihn, unabhängig davon, ob mein Ehepartner seinen Teil dazu beiträgt. Ja. Und das wird daran deutlich, besonders, dass er an Frauen schreibt, jetzt komme ich wieder zum Anfang, von denen offensichtlich einige nicht christlich geheiratet haben und die dann in der Ehe zum Glauben gekommen sind. Und jetzt haben sie einen nicht christlichen Partner, der versteht Gottes Ordnung überhaupt nicht. Wie soll der denn leben, was Gott möchte? Kurzer Einschub. Petrus meint es hier nicht als vorbildhaft, wenn du Christ bist, einen nichtchristlichen Partner zu heiraten. Die Bibel warnt durchgehend davor, als Christ diese intimste Verbindung mit jemandem anders einzugehen, der weder das gleiche Lebensfundament hat, noch die gleichen Werte, noch den gleichen Herrn. Ja, deswegen, das meint Petrus hier nicht, sondern die Realität damals war, dass der christliche Glaube sich ausgebreitet, Menschen sind in der Ehe zum Glauben gekommen, aber der Partner nicht. Bei meinen Eltern war das zum Beispiel auch so und ich glaube, dass das häufiger die Frauen zuerst sind als die Männer. Ist nicht besonders ehrenvoll für uns Männer, aber es ist, glaube ich, durch alle Zeiten hindurch Realität. Und jetzt schreibt Petrus eben an diese Frauen, wo er nicht mehr schreibt, eure Männer sind ja eigentlich schon ganz gut davor, die noch keine Christen sind, ja, die werden schon bald Christen, sondern er schreibt, wenn einige dem Wort nicht gehorsam sind, also die Ehepartner wollen dem Wort Gottes, das ist im Petrusbrief immer wieder mit dem Wort gemeint, wollen dem Wort Gottes nicht gehorchen, sie haben einen Widerstand. Und wie soll so jemand sagen, ja, aber die Ordnung der Ehe, die möchte ich liebevoll leben. So, ne? Also da merken wir, wir können nicht darauf warten, dass unser Ehepartner, unsere Ehepartnerin ihren Teil tut, bevor wir unsere Aufgabe erfüllen. Und deswegen lädt Paulus hier gerade die Frauen ein, lebt eure Berufung als Töchter Gottes in dem Vertrauen darauf, dass Gott euch gebraucht, unabhängig davon, was eure Männer damit machen. Andersrum natürlich genauso. Denn diese Ordnung Gottes ist nicht nur was für die richtig Frommen. Ja? Die guten Christen, die kriegen das hin, ja, und alle anderen irgendwie nicht. Es ist keine Ordnung für die es besonders gut machen, sondern die Ordnung, die Gott hier gibt, ist eine Ordnung für eine gefallene Welt, für unperfekte Menschen, wie wir das als Christen ja auch unser Leben lang bleiben. Es ist eine Ordnung für dich und mich. Denn wann brauchen wir die Leitung ganz besonders? Wir brauchen ganz besonders gute Leitung, wenn zum Beispiel meiner Frau es gerade schwerfällt, sich von mir leiten zu lassen. Ja, dann braucht sie, dass ich liebevoll, verständnisvoll, aber auch klar mit ihr umgehe. Das kommuniziert sie mir übrigens auch, wofür ich sehr dankbar bin, weil mir das nicht so leicht fällt. Ja, wann brauchen wir denn gute Unterordnung? Wenn es mir schwerfällt, meine Frau gerade gut zu leiten, dann brauche ich, dass sie mich ermutigt und mir nicht in den Rücken fällt. Ja, wir brauchen diese Ordnung gerade dann, wenn es uns schwerfällt, Gottes Willen zu tun. Deswegen ist es eine Einladung an eine gefallene Welt. Die Berufung des anderen füllt meinen Mangel aus. Wie cool ist das, oder? Und ich empfehle jedem, der heiraten möchte, darüber zu reden, wenn ihr euch das nicht während der Beziehung, während des Kennenlernens aufhält, darüber zu reden, wollen wir das so leben? Ja, irgendwann sollte man mal darüber geredet haben, nicht, dass man eines Tages aufwacht und merkt, okay, mein Ehepartner will das eigentlich gar nicht. Deswegen macht es Sinn, einmal darüber zu reden. Und wenn beide sagen, hey, wir wollen das grundsätzlich leben, dann kann das auch richtig gut funktionieren. Wenn dein möglicher Partner sagt, nee, das kann ich mir so gar nicht vorstellen, dann macht es vielleicht Sinn, um aller Beteiligten willen nicht zu heiraten. Ja, und gerade euch Frauen möchte ich ermutigen, sucht euch einen Mann, von dem ihr wirklich denkt, er kann euch geistlich leiten. Ja, das heißt nicht, dass er das perfekt können muss von Anfang an, das heißt nicht, dass er die Begabung haben muss. Was wichtig ist, dass er Jesus Christus zuallererst liebt und dann auch euch. Ja, zuallererst Jesus lieben und erst dann euch. Dann wird er das lernen. Man muss nur wissen, auch wenn ihr dann darüber redet, die Praxis ist manchmal ein bisschen anders als die Theorie oder ein bisschen herausfordernder als die Theorie. Ich kann ein Lied davon singen, ich bin sehr Theoretiker und ich habe viel über das Thema geredet. Ja? Und die Herausforderung zeigt sich erst im Konflikt. Denn dann wird es hart, in der Ordnung zu bleiben. Dann kommt es darauf an, wenn ihr nicht einer Meinung seid, ja, wenn ihr nicht gerade irgendwie Einheit seid, dann zeigt sich, wie viel von dem Wunsch in der Realität übrig bleibt. Wie sieht das jetzt praktisch aus für Mann und Frau? Und wichtig ist, in jedem Bereich deiner Berufung mit Gott gibt es eine Herzens- und eine Handlungsebene. Ja? Gott möchte nicht nur dein Verhalten ändern, er möchte nicht, dass du irgendwie lebst und Gebote hältst, die dich einengen, sondern Gott geht es um dein Herz. Ihm geht es um dein Herz, dass du ihn liebst und deinen Nächsten. Und das wirkt sich auf dein Handeln aus. Das bedeutet Christsein. Er möchte dein Herz und das muss sich dann auf das Handeln auswirken. Und diese beiden Ebenen schauen wir uns jetzt für die Männer und die Frauen an. Wir starten mit den Männern. Sie haben nur einen Vers. Man fragt sich, warum. Ich weiß es nicht genau, vielleicht weil Gott den Frauen 6 zutraut. Auf jeden Fall steckt aber auch in diesem Vers richtig viel drin und mich wird das ein Leben lang herausfordern, euch bestimmt auch. Seht, wir starten mit der Herzensebene. Petrus schreibt an die Männer. Ebenso ihr Männer, wohnt verständnisvoll mit ihnen zusammen als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Petrus schreibt, und das ist der Kern, dass die Männer verständnisvoll mit den Ehefrauen zusammenleben sollen. Es klingt erstmal komisch, damit ist nicht gemeint, dass du am gleichen Ort wie deine Frau gemeldet bist, sondern da geht es darum, dass wir Leben teilen. Ja? Das bedeutet, Petrus macht klar, Rückzug ist keine Option. Ja? Ich mache mein Ding, ich habe keinen Bock mit dir zu reden und mich auf dich einzulassen, ist keine Option. Als Mann, seine Frau liebevoll zu leiten, heißt zuerst Leben zu teilen und sich darauf einzulassen, Beziehungen aktiv zu leben. Dann heißt es gleichzeitig, dass wir verständnisvoll oder auch einsichtig, steht da, leben sollen. Und das ist dieser Grundgedanke von liebevoller Leitung. Als Mann muss ich mir Gedanken darüber machen, erstens verständnisvoll wird oft in der Bibel im Hinblick auf Gott verwendet. Ja? Ich muss mir Gedanken darüber machen, wer ist Gott? Ich brauche eine Beziehung zu ihm. Ich brauche Zeit mit ihm, um ihn besser kennenzulernen und um für mich selber, aber auch für unsere Ehe zu überlegen, was ist gerade dran? Was möchte Gott mit meinem Leben? Was ist ihm wichtig? Welche Prioritäten sind ihm wichtig? Und was möchte Gott auch für unsere Ehe? Und gleichzeitig auch verständnisvoll gegenüber der eigenen Frau. Ja, ich muss meine Frau kennenlernen. Dafür brauche ich bestimmt auch ein Leben lang. Ja, ich muss sie verstehen lernen. Ich muss verstehen, was sie braucht. Körperlich, emotional, seelisch und geistlich. Das heißt, als Mann liebevoll zu leiten, hat ganz viel mit, ich mache mir Gedanken, ich habe Zeit, verbringe Zeit mit Gott, ich verbringe Zeit mit meiner Frau zu tun. Die Frage ist, was braucht meine Frau körperlich, seelisch, emotional und geistlich. Und das fordert mich auch super heraus, denn das heißt im Alltag, ja, ich komme nach Hause und flehe mich vielleicht nicht gleich aufs Sofa, dudel in meinem Smartphone, sondern heißt das Smartphone weg und fragen, hey, wie geht's dir? Was hat dich auf deiner Arbeit so aufgeregt? Ja, was bewegt dich gerade? Was brauchst du jetzt? Und dann muss ich meine eigenen Bedürfnisse zurücknehmen, ja, dienen. Ich bin ein Diener, ein dienender Leiter meiner Frau und schauen, was ist gerade dran, weil ich Gott dienen will und damit auch dadurch auch meiner Frau. Und das ist nicht immer so einfach. Aber Fakt ist, wenn du Christ bist, hast du das Recht auf ein selbstzentriertes Leben am Kreuz abgegeben. Du hast das Recht auf ein selbstzentriertes Leben am Kreuz abgegeben, als Mann und auch als Frau. Wichtig ist oder herausfordernd ist dann auch zu unterscheiden, was braucht meine Frau gerade und manchmal auch, was will meine Frau gerade. Nicht immer stimmt es überein. Ich hoffe, du hast eine Frau, bei der das möglichst oft übereinstimmt. Ja? Aber die Challenge ist manchmal zu überlegen, hey, ist es wirklich das, was ihr gut tut? Ist das wirklich das, was sie gerade braucht? Oder braucht sie vielleicht gerade was anderes? Und auch das fordert mich super heraus, denn meine Frau ist eine starke Frau. Ich habe sie gefragt, ob ich solche Dinge sagen darf und wir sind da auch fein mit. Ja, sie ist eine sehr starke Frau, die sie kennt, ihr wisst das. Und Mich fordert dieser Gedanke heraus, wenn ich sage, nee, das machen wir jetzt gerade nicht, weil da ist gerade was anderes besser für dich oder da ist gerade was anderes besser dran. Dann fordert mich das heraus, das Bewusstsein, das wird sie erstmal blöd finden. Ja? Und das wird sie mir auch zeigen, weil sie das sagt, was sie denkt. So. Und dann habe ich die Aufgabe, mutig trotzdem zu sagen, hey, das ist jetzt gerade dran, liebevoll, feinfühlig, erklärend, und wir tun das jetzt anders. Meistens hat sie gute Argumente und wir machen das auch so, wie sie denkt, dass es gut ist, aber nicht immer. Ja? Und das fordert heraus, aber da kommt dann mutige Leiterschaft für uns Männer als Aufgabe auf uns zu. Denn das Ziel deiner Ehe ist, dass deine Frau aufblüht, wie eine Blume nicht verdorrt, weil sie das nicht bekommt, was sie braucht, sondern dass sie aufblüht in ihrer Beziehung zu Gott, in ihrer Beziehung zu sich selbst und zu anderen, dass sie ihre Begabungen und Stärken einbringt in der Ehe, aber auch für andere Menschen, ja, und dass sie eine Frau wird, so wie Gott sie sich vorstellt. Das ist das Ziel deiner Leiterschaft in der Ehe. Und das ist ein krasses Ziel. Dafür führt es dann auch zum Handeln. Und Petrus sagt dann weiter, dass dazu gehört, zu dem verständnisvoll fragen, was braucht meine Frau, und das dann auch tun, dass er dann eben auch sagt, gebt ihnen Ehre. Da steht, das Wort, was da steht, heißt auch Wert geben oder Wertschätzung. Und was dahinter steckt, ist, dass du deiner Frau zeigst, sie ist kostbar in Gottes Augen und sie ist kostbar in deinen Augen. Das ist das, was hinter diesem Wort steckt. Also es heißt nicht nur zu fragen, was braucht meine Frau, sondern eben auch als Folge, dass, und das hat meistens was mit Reden zu tun, ja, mit Handeln natürlich auch, aber oft auch was mit Reden, ja, dass ich meiner Frau auch zeige, du bist wertvoll für mich. Du bist kostbar für mich. Nicht nur, wenn sie da ist, auch natürlich, wenn sie nicht da ist und ich über sie rede. Ja, meine Frau ist wertvoll für mich. Denn deine Frau ist wertvoll für deinen Vater im Himmel. Er hat sie dir anvertraut und er wird von dir Rechenschaft fordern. Und das ist das Krasse, dass Petrus hier explizit bei den Männern auch eine Warnung mit ausspricht. Es liegt sicher daran, dass wir eine besondere Verantwortung als Leiter haben. Ja, und dass er warnt, hey, wenn wir das nicht so leben, dann wird das unsere Gebete verhindern. Ob Gott da meint, dass das unsere Gebete als Mann und Frau sind, weil unsere Beziehung gestört ist, oder ob das meint, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, weil wir gegen ihn sündigen, weil wir uns gegen ihn auflehnen in dem Moment. Das weiß ich nicht, aber ich denke, dass es beides zur Folge hat. Ja? Also Gott warnt uns hier auch und sagt, hey, das ist wichtig, dass wir unsere Frau als solche behandeln, wie Gott sie sieht. Das Coole ist, und das Besondere an diesem Text ist, dass Gott hier der Frau auch nochmal ganz viel Wert gibt, indem er sagt, sie sind Miterben der Gnade. Also sie haben den gleichen Wert vor Gott. In der damaligen Gesellschaft durften Frauen nicht erben, also nicht unabhängig von ihrem Mann. Das heißt, Gott gibt ihnen hier einen ganz neuen Wert, den die Frauen damals nicht hatten. Das ist der erste Schritt in eine Gleichwertigkeit und in eine Art Gleichberechtigung. Also total cool, dass Jesus hier Konvention in der Zeit über den Haufen wirft. Ich glaube, wir als Männer und auch als Paar brauchen immer wieder Zeit, um das zu reflektieren. Ja? Wir brauchen Zeit mit Gott und Zeit auch miteinander, um zu fragen, hey, wie ist meine Leitung gerade? Ja, wir brauchen Zeit, um darüber Gedanken zu machen, was ist gerade dran? Ja? Und wir können uns fragen, wo sind Gewohnheiten in meinem Leben, die mich an meiner Leitung hindern, die mir Zeit rauben, die mich ablenken von dem, Gott, was möchtest du gerade von mir? Was möchtest du mit mir und was möchtest du für unsere Ehe? Wir brauchen Zeiten für diese Reflexion. Wir brauchen Zeiten, wo wir uns auch mal fragen können, wo muss ich heilen? Wo ist was an mir kaputt, das Gott heil machen muss, damit ich meine Aufgabe wahrnehmen kann? Wo brauche ich vielleicht Hilfe von anderen, von der Gemeindeleitung oder auch von extern? Ja? Wo brauche ich Hilfe, um meine Aufgabe gut wahrzunehmen? Wo muss ich Egoismus ablegen, meine Prioritäten und neu gucken, was möchte Gott von mir? Und das ich finde es total cool, einmal im Jahr darüber zu reflektieren. Ich mache das am Ende des Jahres und gucke, hey, welche Charaktereigenschaft muss Gott im nächsten Jahr an mir prägen? Ja, wo ist meine größte Baustelle? Ich frage natürlich dann auch einmal meine Frau und auch gute Freunde manchmal, was ist da dran? Ja, denn andere spiegeln einem das auch immer ganz gut. Was muss Gott im nächsten Jahr mit mir tun? Und es lohnt sich, das auch als Paar zu machen. Was ist im nächsten Jahr für uns dran? Das war's für die Männer. Ein Vers, viel Inhalt. Jetzt kommen wir zu den Frauen. Und auch dort haben wir eine Hand- und eine Herzensebene. Bei den Frauen beginnen wir mit der Handebene, weil das ein Text, die offensichtlichere ist. Petrus schreibt jetzt die Perspektive leiten lassen. Er schreibt, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Lebenswandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Lebenswandel angeschaut haben. So wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Und wir merken bei den Worten, die ich hier markiert habe, es geht viel um einen Lebensstil. Unterordnung ist ein Lebensstil, da geht es um Handlungen. Ja, das wird sichtbar im Tun. Und ich habe schon am Anfang gesagt, Unterordnung wird dann sichtbar und dann relevant, wenn wir nicht einer Meinung sind. Ja, in Konfliktzeiten, wo es irgendwie hakelt, wo man nicht Einheit ist, denn wenn wir Einheit sind, dann braucht man das ganz nicht unbedingt praktisch, sondern dann, wenn wir diskutieren, wenn wir Dinge durchdenken zusammen und am Ende merken, wir kommen nicht auf einen Nenner, dann ist die Ordnung gefragt. Und dann sagt Petrus ganz praktisch, Unterordnung bedeutet, sich zur Entscheidung des Mannes zu stellen. Und wenn die Entscheidung des Mannes die Frau betrifft, dem auch gehorsam zu sein. Ja, das sagt Petrus hier. Das ist die praktische Umsetzung von Unterordnung. Ist, glaube ich, jedem einleuchtend. Und das nicht nur einmal, sondern als Lebensstil. Ja, es geht nicht nur um einzelne, es geht natürlich um einzelne Entscheidungen, aber die Herausforderung, weil wir immer wieder Konfliktsituationen haben, das auch immer wieder zu tun. Ganz wichtig, eine Grenze ist dort erreicht, und das gilt in jedem Lebensbereich, wo jemand mich auffordert, etwas zu tun, was gegen Gottes Willen gerichtet ist. Ja? Wenn mich jemand auffordert, etwas zu tun, was ungerecht ist, wenn mich jemand auffordert, etwas zu tun, zum Beispiel jemanden anzulügen, um meinen Mann zu decken oder was auch immer, dann weiß ich, okay, Gott möchte das nicht, ja, und dann muss ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das Ding ist nur, in den meisten Situationen geht es nicht um solche Entscheidungen, ja, und da ist gerade von der Frau, auch von dem Mann natürlich, ganz viel Weisheit, Einsicht und auch Selbstprüfung gefragt, was ist hier gerade dran? Ja, ist das eine Situation, wo ich sagen muss, das ist gegen Gottes Willen, wenn ich das jetzt tun würde, was du sagst, oder stelle ich mich dazu, weil ich Gott gehorchen möchte? Das wirkt sich auch auf das Reden aus. Petrus schreibt das hier einmal in Bezug auf die Männer, die noch keine Christen sind, und er sagt, die Frauen und die Männer sollen gewonnen werden ohne Wort. Also es geht nicht darum, wenn die Frau zum Glauben gekommen ist, viel zu reden, ja, und den Mann zu überreden, ihn zu manipulieren, damit er Christ wird, sondern sie sollen durch ihr Leben Zeugnis sein. Und ich weiß, das ist eine super Herausforderung, weil ich das bei meiner Mom erlebt habe. Ja, sie hatte diese Herausforderung auch. Aber es ist ein großer Wert, durch das Leben, auch für uns alle, auch für Männer in unserem Umfeld, ein Zeugnis vom Evangelium Gottes zu sein. Denn wenn wir es nicht leben, können wir noch so viel reden, die Menschen werden uns nicht glauben. Gleichzeitig heißt es auch, dass die Frau, wie der Mann eben auch mit der Wertschätzung, dass die Frau respektvoll zum Mann und über den Mann redet. Ja, hier wird Sarah als Beispiel genommen, und jeder, der den Text im Alten Testament kennt, weiß, dass Sarah jetzt nicht so das optimal perfekte Beispiel für Unterordnung war. Ja, sie hat nicht alles richtig gemacht. Ja, aber in diesem Bereich, da ist sie ein Vorbild, weil sie durch ihr Reden signalisiert hat, ich ordne mich dir unter. Ich stehe zu deinen Entscheidungen. Und ich glaube, dieses Herr, also da geht es ja nicht um Herr Weselow oder sowas oder Herr Abraham, sondern das signalisiert, ich stehe eben zu deiner Entscheidung. Da geht es um eine Art Herrschaft. Ja? Und vielleicht ist das jetzt nicht so der Wortgebrauch, den ihr heute verwenden würdet. Wichtig ist, dass die Ehefrauen ihren Männern signalisieren, ich stehe hinter dir, ich lasse mich von dir vertrauensvoll leiten und wenn du diese Entscheidung jetzt triffst, auch wenn ich das anders entschieden hätte, dann möchte ich mich darunter stellen. Ja? Das ist die Auswirkung von einem, ich lass diese Ordnung auch in meinem Reden sich widerspiegeln. Und das ist total ermutigend und das brauchen wir Männer auch. Wir brauchen die Ermutigung, ja, wir stehen an deiner Seite und wir stehen dazu zu dem, was du entscheidest. Wir brauchen das, ja, gerade bei starken Ehefrauen und gerade bei Männern, die das herausfordernd finden, wie ich auch. Das Coole ist, ja, und das Coole ist, dass die Frauen in der Ehe aber auch leiten. So, und jetzt wird's komisch, ihr fragt euch, wo steht das im Text? Das Krasse ist, Petrus stellt dem Gehorsam der Frau gegenüber dem Mann als Spiegel für den Ungehorsam des Mannes gegenüber Gott vor. Ja, und jemand hat mal gesagt, Leitung ist Einfluss ausüben. Das heißt, die Frauen haben auch in der Ehe die Möglichkeit, Einfluss auszuüben durch ihr Leben als Vorbild. Ja, nicht manipulativ, nicht durch viele Worte, sondern als Vorbild. Und wir halten den Menschen in unserem Umfeld, die Gott nicht gehorchen, durch unser Leben einen Spiegel vor, an dem sie sehen, hey, so sieht Leben mit Gott aus. Und das ist eine richtig coole Chance, ein Leiden upside down. Zweiter Bereich, wir gehen ins Herz. Denn wenn das Herz nicht bei der Sache ist, können wir noch so viel übers Tun reden, dann wird das nicht funktionieren. Petrus schreibt deswegen auch über das, was hinter dem Handeln steckt. Und vielleicht hast du bei Unterordnung immer noch die Vorstellung, Unterordnung heißt Unterdrückung. Ja? Wenn Unterordnung gelebt wird, dann heißt das, die Frau oder der Angestellte oder die Bevölkerung wird klein gehalten, wird unterdrückt, lebt in Angst. Das Coole ist, dass die Ordnung Gottes befreien soll von einem Leben in Angst. Denn Petrus stellt hier die Ehrfurcht vor Gott als Motivation für ein Leben in der Ordnung, der Angst anderen Dingen gegenüber. Und er sagt, durch die Ehrfurcht vor Gott sollt ihr frei von Angst leben. Ja? Durch die Ehrfurcht vor Gott und durch das Vertrauen auf ihn könnt ihr frei sein von Angst. Angst vor Menschen. Ihr könnt frei sein von der Angst, von der Last, eine Verantwortung tragen zu müssen, die du als Frau nicht tragen musst. Ja? Die gute Botschaft nimmt dir auch die Angst, eine Identität leben zu müssen, die du eigentlich nicht leben willst. Ja? Und ich finde es krass, wenn eine Frau mir sagt, sie empfindet Druck aus ihrem Umfeld, wenn sie nach der Elternzeit nur 10 Stunden für Lohn arbeitet. Ja? Ich finde es krass, dass diese Denkweise unsere Gesellschaft so sehr prägt, dass diese unausgesprochene Erwartungshaltung, und das ist ja nur ein Beispiel, wovon Gott freimachen möchte, diese unausgesprochene Erwartungshaltung da ist gegenüber jungen Müttern, dass sie das Gleiche zum Bruttoinlandsprodukt beitragen wie alle anderen. Ja? Wie soll denn das funktionieren? Gott möchte dich frei davon machen. Und ich weiß, es gibt Frauen, die machen das auch gerne. Das ist auch voll in Ordnung. Ich weiß, es gibt Frauen, die müssen das auch machen, aus finanziellen Gründen. Das finde ich schlimm, dass das notwendig ist. Aber Gott möchte dich frei machen von der Last, von dem Druck. Ich muss durch meine Leistung den anderen beweisen, dass ich den Ansprüchen genüge. Denn Jesus hat dir am Kreuz deinen Wert gegeben. Den musst du dir nicht erarbeiten. Er hat dich frei davon gemacht, frei davon, was andere Menschen von dir denken. Ja? Sowohl dein Mann als auch die Menschen im Umfeld, denn das, was wichtig ist, ist das, was Gott über dich denkt. Und dieser Gott liebt dich so sehr, dass er sich für dich hingibt. Und da kommen wir zum Einschub über Schönheit. Petrus verknüpft jetzt Unterordnung, und das ist so der letzte Gedanke, verknüpft jetzt Unterordnung mit Schönheit. Und das ist total spannend, denn er stellt hier verschiedene Dinge gegenüber. Er stellt jetzt äußerliche Schönheit der verborgenen Schönheit im Innern des Menschen gegenüber. Ja? Der vergängliche Schmuck gegenüber dem unvergänglichen Schmuck des Herzens. Denn die Wahrheit ist, und die betrifft Frauen und Männer, Schönheit vergeht. Das ist die traurige Wahrheit, der wir alle gegenüberstehen. Und ich denke, dass Umfragen auch zeigen, dass immer mehr Männer auch in unserer Zeit sich Gedanken machen über das Aussehen. Vielleicht nicht immer, aber immer mal wieder. Und das Krasse ist, Schönheit vergeht, bis unser Körper zerfällt und wir im Himmel einen neuen bekommen, wenn du Christ bist. Irgendwann werden wir uns vielleicht nicht mehr so schön finden. Irgendwann wird dich dein Ehemann objektiv, äußerlich vielleicht auch nicht mehr so schön finden wie mit 20. Und andersrum natürlich auch. Ja? Äußere Schönheit ist vergänglich, aber innere Schönheit ist ewig. Petrus sagt hier nicht, das ist ganz wichtig, wir dürfen uns nicht schön machen. Ja? Er gibt hier kein Verbot oder sowas. Das dürfen wir und das ist auch also es ist auch die Frage, was braucht mein Ehepartner? Deswegen würde ich dazu ermutigen, das zu tun. Petrus sagt nicht, dass man nicht auf seinen Körper achten darf. Der ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wir ehren Gott, wenn wir ihn pflegen. Er stellt hier die Frage nach der Priorität. Und er stellt in Vers 3 drei Dinge gegenüber, die in der damaligen Zeit für die gehobenen Frauen der römischen Oberschicht sozusagen, aber auch für uns heute, glaube ich, sehr zeitintensiv sind. Ja, das Flechten der Haare, Umhängen von Gold, Anziehen von Kleidern, das war ein sehr zeitintensiver Prozess. Und die Frage ist, was ist die höhere Priorität in deinem Leben? Geht es dir um die äußere Schönheit? Für wen geht es dir um die äußere Schönheit? Für wen pflegst du dich? Für wen hältst du dich vielleicht auch fit, ja, gerade auch als Mann? Für dich selber, für die Anerkennung der Menschen oder für Gott und für deinen Ehepartner? Und wie viel investierst du in die äußerlichen Dinge der Welt und auch des Körpers? Und im Vergleich dazu, wie viel investierst du in die Schönheit des Herzens? Denn die Eigenschaften, die Petrus hier nennt in Vers 4, sanfter und stiller Geist, das sind Charaktereigenschaften von Jesus. Ja, Jesus sagt von sich selbst, er ist sanftmütig. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, werden wir schöner und schöner und schöner. Vor Gott, aber auch vor Menschen. Wie cool ist das? Wie passt jetzt das Wort still da rein? Vielleicht fühlst du dich jetzt wieder bestätigt und sagst, ich wusste es, Unterordnung hat zur Folge, man wird zum stillen, grauen Mäuschen, profillos, das ist doch das Gegenteil von mutig als Frau. Ja, wir sollen doch mutig sein und keinen Schrecken fürchten. Wie passt das da zusammen? Still hat in der Bibel nicht immer was mit Reden zu tun. Das ist ganz wichtig, wenn wir ins Neue Testament schauen und gerade in diese Stellen zum Thema Ordnung, dann hat still manchmal was mit Reden zu tun, siehe Verse 1 und 2, aber nicht immer. Vor allen Dingen hat still was mit meinem Herzen zu tun. Ja? Still hat was damit zu tun, bin ich still vor Gott? Bin ich in Gott ruhig und vertraue ihm? Oder gleiche ich einem aufgewühlten Whirlpool, weil Stürme um mich herum wehen, weil ich Angst habe, weil ich mich von Sorgen treiben lasse? Oder kann ich still sein vor Gott? Ja. Jesaja schreibt, im Stillsein und im Vertrauen liegt eure Stärke. Also er verknüpft Stillsein, ein stilles Herz, mit Vertrauen auf Gott. So wie Petrus hier schreibt, dass die Frauen, zum Beispiel Sarah, ihre Hoffnung auf Gott setzten. Das führt zu einem stillen Herzen. Und Stillsein kann bedeuten, sich einzugestehen, ich kann es gerade nicht ändern. Ich kann ihn gerade nicht ändern. Aber Gott kann und Gott will und ich kann beten und Gott kann Gebet erhören. Das ist Hoffnung. Und wenn ich so ein Herz habe, ein sanftmütiges, stilles Herz, dann fällt es mir auch leicht, mich im Vertrauen auf Gott, das ist ganz wichtig, ja, nicht abhängig vom Vertrauen auf meinen Mann, sondern im Vertrauen auf Gott, mich unterzuordnen und auch diesen Vertrauensschritt gegenüber meinem Mann zu gehen. Und ich habe eine Frau aus der Gemeinde gefragt, Bärbel, und die sie kennen, ich finde es cool, dass sie das gesagt hat. Sie sagt auch von sich selber, das habe ich euch jetzt mitgebracht, und sie hat mir dazu ein bisschen was geschrieben, wie ihr das damit geht. Und sie sagt, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht das leise Mäuschen an der Seite meines Mannes bin. Ja, das. Ich komme gleich zur Textstelle, die ich da aufgeführt habe. So hat Gott mich wohl nicht gedacht, mein Mann sich anscheinend auch nicht gewünscht und das fordert der biblische Text auch nicht. Gott hat meinen Mann und mich zusammengeführt und dabei dachte ich bei unserer ersten Begegnung vor 39 Jahren, was für ein Idiot. gute Voraussetzung. Dann tauchte er ausgerechnet in meinem Hauskreis auf, in den ich auch ging. Aber wir entdeckten Gemeinsamkeiten, unternahmen viel zusammen und redeten sehr, sehr viel miteinander. Und ich durfte den inneren Wert dieses Mannes erkennen. Ja, ich kannte meinen Mann wirklich sehr gut bei unserer Hochzeit vor 37 Jahren. Ein Geschenk Gottes. So habe ich ihn gesehen und so sehe ich ihn auch heute noch. Er kann in mir den verborgenen Mensch des Herzens sehen. Das lässt er mich ohne große Worte und Gesten spüren. Und dies auch für ihn zu sein, kommt nicht aus meiner eigenen Anstrengung. Das bewirkt Jesus in mir. Daher kann auch ich meinen Mann als leitenden Partner anerkennen, aus Liebe zu Gottes Ordnung und aus Liebe zu meinem Mann. Ich kann die Frau an seiner Seite sein, so wie ich bin. Ich darf alle meine Fragen stellen und Gedanken und Wünsche äußern. Fragt ihn nicht, welche Lieder ich liebe oder nach meinen derzeitigen Lieblingsfarben. Das ist nicht seine Stärke. Aber ist auch nicht wesentlich für unsere Ehe. Natürlich gibt es auch Streitereien, Verletzungen und Unverständnis in unserer Beziehung. Auch wir haben jeder Stärken und Schwächen, aber wir haben einen Schlüssel, damit umzugehen. Wir bringen es, manchmal früher, manchmal später, vor Gott und lassen ihn an unseren Herzen arbeiten. Wir haben beide die Bereitschaft, an uns arbeiten zu lassen. Gott will ja das Beste für uns beide, weil er uns liebt. Und da hat er auch mal mit der einen von uns beiden und mit dem anderen von uns beiden gut zu tun. Wie cool, oder? Ja, wie Gott das gebraucht. Und es zeigt, egal was du für ein Typ Mensch bist, egal was du für ein Typ Frau bist und auch für ein Typ Mann, ja, ob du eher introvertiert bist, ob es dir eher schwer fällt, auszudrücken, was du denkst, ja, auszudrücken, was du fühlst, oder ob es dir leicht fällt und du äußerlich auch eher eine starke Frau bist. Jeder von euch kann einen sanften und stillen Geist bekommen, wenn wir uns von Jesus prägen lassen, weil wir ihm ähnlicher werden. Aus uns selbst heraus werden wir es nicht schaffen, denn es liegt in unserer menschlichen Natur, die Ordnung Gottes umzukehren. Ja, auch wir Christen kämpfen damit. Ich kämpfe damit und ihr auch. Ja, uns Männern fällt es viel leichter, nicht liebevoll zu leiten. Es fällt uns viel leichter, stolze Machos zu sein, ja, weil wir merken, okay, ich kriege das irgendwie jetzt gerade nicht anders gelöst. Uns fällt es viel leichter, dass wir uns von der Sorge über morgen, von der Angst uns lähmen lassen, zu Memmen werden. Oder es fällt uns leichter, auch als Frau, aus Angst heraus die Kontrolle an uns reißen zu wollen. Das ist das, was unsere menschliche, von der Sünde geprägte Natur möchte. Jesus wurde von beidem versucht, von Angst und von Stolz. Und er ist treu geblieben. Das, was wir nicht schaffen können, das hat er geschafft. Er hat sich in den Versuchungen seines Lebens, als er als Mensch gelebt hat, seinem Vater untergeordnet, hat seiner liebevollen Leitung vertraut, hat uns vorgelebt, was es heißt, sich unter die Ordnung Gottes zu stellen. Er hat sich liebevoll leiten lassen, wie ein Schaf zur Schlachtbank, um am Kreuz zu sterben. Nicht aus Naivität, nicht gezwungenermaßen, sondern aus freiwilliger Schwäche. Und das ist Stärke vor Gott. Petrus schreibt im Kern dieses ganzen Abschnitts, ja, am Ende von Kapitel 2, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, als Frauen und als Männer, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das ist Jesus. Vielleicht denkst du bei diesem ganzen Thema, ich schaff's doch nicht, dieses Ideal zu erfüllen. Ich auch nicht. Aber Jesus hat es geschafft und er ist es immer noch, weil er lebt und weil er für uns Vorbild und Leiter ist beim Vater im Himmel. Unser Part ist nur zu antworten, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich in meiner Ehe, in meiner Umgebung. Und diese Antwort, die wollen wir Gott jetzt geben. Die Band kann nach vorne kommen. Wir wollen jetzt noch eine kleine Lobpreiszeit haben und wir wollen mit Gebeten, gesungenen Gebeten in Gottes Gegenwart kommen. Wir beginnen gleich mit dem Lied Herr, ich komme zu dir. Mit all unseren Sorgen, all unserer Schwäche, all unseren Zweifeln. Und wir können sie Gott bringen. Er kann es ertragen und er kann sie uns nehmen. Und wir werden dann ein Lied singen, dass wir vor Gott still werden wollen und in ihm Ruhe finden wollen. In seiner Gnade und in seiner Größe. Ich möchte beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gleich zur Lobpreiszeit direkt stehen bleiben. Herr Jesus, danke, dass du uns gerettet hast, weil du uns so sehr liebst, dass du uns durch dein Opfer am Kreuz so viel Wert gibst, den uns die Welt nicht geben kann. Herr, danke, dass du dich leiten lassen hast und dass du gleichzeitig für uns Leiter geworden bist und du siehst, wie es uns als Männern schwerfällt, liebevoll zu leiten, Verantwortung zu übernehmen und zu deinem Wort zu stehen. Herr, du siehst, wo es uns schwerfällt, als Frauen sich vertrauensvoll unter dich zu stellen und auch unter die Männer zu stellen. Und Herr, wir bitten dich als Gemeinde für uns Männer, dass wir diesen Mut aus der Beziehung zu dir bekommen, dass du uns überführst von Stolz, überführst von schlechten Gewohnheiten, überführst von Dingen, wo wir Ausreden finden, nicht deinem Wort zu gehorchen. Herr, ich bitte dich, wir bitten dich als Gemeinde für uns Frauen, dass du uns diesen sanften und stillen Geist gibst, den nur du geben kannst. Und wir danken dir, Herr, dass deiner Kraft nichts unmöglich ist, auch in unserem Leben. Amen.